den 90 auf 10 und den mittleren auf 30.
Michael Bauer, der Leiter des Beleuchtungswesens an der Münchner Staatsoper, entwirft gerade das Lichtdesign für Karl Maria von Webers Oper Oberon, König der Elfen, in der Inszenierung des jungen österreichischen Regisseurs Nikolaus Hapjan. Viel Zeit bleibt ihm dafür nicht. Zwischen dem ersten Probentermin und der Premiere liegen lediglich 2 Wochen. Aber Michael Bauer ist dergleichen gewöhnt.
Wir haben natürlich immer viel zu wenig Zeit und Ruhe gibt es so gut wie nicht. Aber sowas ist natürlich dann immer besonders anstrengend. Ja? Also für die Stellwerke, für mich nicht so. Weil sie müssen halt immer Möglichkeiten finden, das so herzustellen, wie ich es mir vorstelle.
Und das buchstäblich in Echtzeit. Der Oberon wird nicht im Nationaltheater aufgeführt, sondern im ebenfalls von der Staatsoper bespielten Prinzregententheater. Nach Michael Bauers Auskunft ist die Beleuchtungstechnik in den beiden Häusern jedoch weitgehend identisch.
Ja.
Die Stellwerker haben die Aufgabe, die Ideen des Lichtdesigners in die Realität umzusetzen. Sie sitzen in einem kleinen Computerraum, dem sogenannten Stellwerk. Er befindet sich über den Zuschauerrängen an der Rückwand des Theaters. Von dort aus werden die Bühnenscheinwerfer gesteuert. Der Lichtdesigner gibt während der Probe über ein Headset ständig neue Anweisungen, um die Beleuchtungseinstellung für eine bestimmte Szene zu ändern oder zu optimieren. Diese Anweisungen werden dann per Tastatur an die computergesteuerten Scheinwerfer weitergeleitet. Die Geschwindigkeit, mit der das geschieht, empfindet der Laie geradezu als Hexerei. Für eine erprobte Stellwerkerin wie Tina Emmerich ist das jedoch völlig normal.
Letztlich ist es Alltag. Also wir tun nichts anderes den ganzen Tag, als mit Scheinwerfern umgehen. Die Routine macht die Geschwindigkeit. Das heißt, ich weiß natürlich genau, welche Knöpfe ich drücken muss, um einfach zu erreichen, dass es hell wird, welcher Apparat hell wird, dass er irgendwo auf die Position fährt und Größe und Schärfe und Farbe. Das ist täglich Brot.
Ins rechte Licht gerückt. Vom Beleuchtungswesen hinter den Kulissen der Bayerischen Staatsoper. Eine Sendung von Ulrich Zwack.
Auch wenn es noch so routiniert klingt, Michael Bauer weiß, es ist keineswegs selbstverständlich, dass die Stellwerker seine Vorstellungen gewissermaßen im Handumdrehen realisieren können. Die Scheinwerfersysteme, die sich gleichzeitig im Einsatz befinden, sind von der Bauart her unterschiedlich. Ein erstes, wesentliches Grundproblem.
Wie vermittle ich so eine Farbe? Ja? Das ist relativ schwierig. Deswegen gibt es Farbnummern, die von Farbfolien von früher quasi eingeführt wurden. Und das ist schon ein Hilfsmittel. Wir haben aber natürlich Glühlicht im Einsatz. Wir haben HMI-Lampen im Einsatz, also was Entladungslampen sind. Und dann haben wir noch andere Entladungslampen, die noch ein ganz anderes Farbspektrum haben. Dann haben wir LED-Lampen. Und dadurch ist natürlich Farbe nicht gleich Farbe, ja. Weil die Scheinwerfer natürlich vollkommen anders, jeder vollkommen anders imitieren. Deswegen ist es extrem schwierig, gleiche Farben mit verschiedenen Scheinwerfertypen herzukriegen. Machen wir so orange, 77.
Die Bayerische Staatsoper besitzt Weltruf. Die Bühne des Münchner Nationaltheaters gehört mit insgesamt 2300 Quadratmetern überdies zu den größten Opernbühnen überhaupt. Das verpflichtet natürlich auch zu höchstem Standard auf technischem Gebiet. Deshalb ist der Scheinwerferpark der Staatsoper wahrhaft gigantisch. Christian Kass arbeitet seit 12 Jahren als Oberbeleuchtungsmeister.
An die 1000 Scheinwerfer besitzen wir, also von dem kleinsten bis zum größten. Die sind nicht ständig in Betrieb, wir haben sie im Lager. Hier im Haus haben wir ein großes Lager, in Eching haben wir ein Lager. Und der Großteil ist natürlich auf festen Positionen verbaut.
Wie Michael Bauer bereits andeutete, gibt es dabei nicht nur von der Größe, sondern auch vom Prinzip her völlig verschiedene Scheinwerferarten.
Wir haben noch die Scheinwerfer der Anfangszeit, das normale Glühlicht, das gibt es bei uns immer noch. Es ist zwar nicht mehr der Stellenwert, den es früher hatte, aber es wird immer noch gern verwendet. Glühlicht ist immer noch das schönste Licht, um Personen und vor allem Haut, also Gesichter auszuleuchten. Es gibt nach wie vor nichts Besseres, meiner Meinung nach, wie Glühlicht für Gesichter. Das nächste, das dann kam, ist das HMI-Licht. Das gibt es schon seit über 30 Jahren. Das ist sehr kalt. Ein HMI-Licht repräsentiert das Licht, das sie draußen haben, diese Kälte, wenn sie einen bedeckten Himmel haben. Also nicht Sonnenschein, weil Sonnenschein ist eher Glühlicht, sondern der bedeckte neutrale Himmel. Mögen die Bühnenbildner und Regisseure sehr gerne, auch die Lichtdesigner, weil es einfach ein sehr grafisches Licht ist. Es ist dieses kalte, starke Schatten, sehr leistungsfähige Licht.
Glüh- und HMI-Licht entstehen auf völlig unterschiedliche Weise. Glühlicht wird, wie in der guten alten Glühbirne oder in herkömmlichen halogenen Autoscheinwerfern, durch einen glühenden Wolframfaden in einem Vakuum bzw. mit Halogengas gefüllten Glaskolben erzeugt. Für Bühnenzwecke selbstverständlich in weitaus leistungsfähigerer Ausführung als für Haushalts- oder Kraftfahrerzwecke. Ganz anders dagegen das HMI-Licht.
HMI-Licht ist der Lichtbogen. Also das kennen Sie im Alltag vielleicht, wenn Sie irgendwann jemanden gesehen haben, der schweißt. Ja, dieses ganz kalte, weiße, blaue Licht, das ist ein Lichtbogen. Also zwischen zwei Elektroden ist ein ungefähr 3 bis 5 Zentimeter langer Lichtbogen. Und der wird mit Hochspannung erzeugt und dann mit einer Drossel gehalten. Also Sie sehen quasi ein Plasma.
Verglichen mit heute waren die Anfänge der Bühnenbeleuchtung äußerst bescheiden. Beschränkten sie sich doch im Wesentlichen aufs natürliche Tageslicht. Im alten Griechenland zum Beispiel wurde nur zwischen Sonnenauf- und Sonnenuntergang Theater gespielt.
Ein früher Hinweis auf die allerdings reichlich geschmacklose Illumination eines öffentlichen Nachtspektakels findet sich erst im Rom des Jahres 64 nach Christus. Damals fand die erste Christenverfolgung der Weltgeschichte statt, weil man die Christen für die Urheber eines verheerenden Stadtbrandes hielt. Der Geschichtsschreiber Tacitus berichtet:
Man machte aus ihrer Hinrichtung ein lustiges Fest. In Tierhäuten steckend wurden sie angezündet, um nach Eintritt der Dunkelheit als Fackeln zu dienen. Nero hatte seine eigenen Parkanlagen für dieses Schauspiel hergegeben und verband es mit einem Wagenrennen. In der Tracht der Wagenlenker trieb er sich unter dem Volk umher oder fuhr selber auf dem Rennwagen.
Im Verlauf der Kaiserzeit ließen die Römer zur reinen Effekthascherei auf offener Bühne auch schon mal ein Holzhaus in Flammen aufgehen, einen kleinen künstlichen Vulkan Feuer spucken oder durch gezielt inszenierte Staubexplosionen ein Gewitter vortäuschen. Auch traf man sich bei Hof jetzt häufiger erst abends zum Theater, weshalb dieses mit Fackeln und Öllampen erleuchtet werden musste. Von echter Bühnenbeleuchtung ließ sich aber auch da noch nicht sprechen.
Das LED-Licht ist im Grunde genommen auch ein kleiner Lichtbogen. Und zwar eine LED ist eine auf eine mikroskopische Größe zusammengedrückte Leuchtstofflampe. Ja, Sie haben auch eine Anode, eine Kathode und dazwischen ist ein Gas. In einer winzig kleinen stecknadelkopfgroßen Raum ist ein Gas drin und das wird dann eben zum Leuchten gebracht. Die Farben erreichen Sie durch die Mischung des Gases. Wir sind sehr aktiv hier. Wir haben also auch schon fernbewegte Scheinwerfer mit LED-Technik. Wir haben Strahler mit LED-Technik. Es ist ein Licht, das immer mehr an Stellenwert gewinnt. Weniger, weil es so energiesparend ist, sondern weil sie brillante Farben haben. Eine rote LED ist quasi mit einem Glühlicht nicht nachzufiltern in der Intensität. Dadurch, dass sie rote, grüne, blaue LEDs, weiße, warmweiße zusammen in einem Scheinwerfer drin haben und die einzeln gegeneinander ansteuern können, können sie natürlich das gesamte Farbspektrum in einer sehr schönen Brillanz abdecken.
Michael Bauer, der Leiter des Beleuchtungswesens, glaubt, dass dank der LEDs derzeit eine regelrechte Revolution auf dem Gebiet der Bühnenbeleuchtung stattfindet.
Ich würde mal sagen, im Verhältnis zu allen anderen Umbrüchen ist das der größtmögliche Umbruch in der Lichtgestaltung seit Erfindung des elektrischen Lichts. Alles andere waren eigentlich kleine Schritte, aber grundsätzlich hat sich nichts geändert. Die Ausbeute ist immer stärker geworden, aber im Prinzip hat sich nach dem Krieg, würde man sagen, bis zu den 80er, 90er nicht wahnsinnig viel getan. Dann kamen die ersten HMIs, das war natürlich innovativ, ist jetzt auch immer noch sehr schön, nur wir brauchen halt sehr subtile Geräte, die wenig Streulicht haben. Die dürfen nicht zu scharf sein, die dürfen nicht zu unscharf sein, brauchen eine sehr hohe Farbwiedergabe, müssen aber auch am besten Glühlicht imitieren können und so weiter. Das gibt's, aber das ist relativ teuer. Und ich gehe mal davon aus, dass da noch sehr, sehr, sehr viel kommen wird in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Also ich würde mal sagen, der überwiegende Teil wird sicher LEDs werden.
Der Schritt zur Bühnenbeleuchtung im eigentlichen Sinn erfolgte gegen Ende des 16. Jahrhunderts. Damals begann man, das Licht der nach wie vor offenen Flammen von Öllampen, Kerzen oder Fackeln mit Spiegeln und Reflektoren gezielt zu streuen oder zu bündeln. Farbige Gläser vor den Lichtquellen sorgten zusätzlich für neue Wirkungen und Stimmungen.
Allerdings war das Hantieren mit offenen Lichtquellen weiterhin umständlich und gefährlich. Die Flammen heizten die Luft auf. Es stank und ruste allenthalben. Darum musste man während der Vorstellung zum Kürzen der Dochte und zum Wechseln abgebrannter Kerzen oder Fackeln eigens sogenannte Lampenputzer einsetzen.
Die derzeitige rasante technische Entwicklung ist sehr verführerisch, bringt aber auch Nachteile mit sich.
Früher war es so, da hast du mal so einen HMI-Scheinwerfer gekauft, der hat das 20 Jahre lang Freude damit. Und heutzutage ist es so, dass die Halbwertszeit von Moving Heads, die ist, wenn man Glück hat, 5 Jahre. Und so ein Gerät kostet so um die 10.000, 12.000 Euro. Und Sie können sich vorstellen, wir brauchen da 40, 60, 80 Stück. Und wo soll das Geld herkommen? Ja, da ist es natürlich auch wahnsinnig wichtig, dass man sich sehr mit dieser ganzen Technologie auseinandersetzt, dass man Messen besucht, vor allem, dass man natürlich auch seine Mitarbeiter schult, dass man auch diese Geräte reparieren kann und so weiter im eigenen Haus. Und deswegen ist es wahnsinnig wichtig, dass man sehr genau darüber nachdenkt, wann kauft man welche Geräte. Man muss ja auch schauen, dass man einen überschaubaren Gerätepark hat. Also manchmal gibt es was Schönes Neues, dann überlegt man aber, ist das jetzt das Richtige und so, ist das auch für den Dauereinsatz. Weil Bayerische Staatsoper heißt ja, es ist ein Tanker. Also wenn wir irgendwie eine Richtungsänderung machen wollen, dann müssen wir das schon 4 Kilometer vorher uns überlegen. Ja.
Will heißen, eventuelle Neuanschaffungen müssen sehr sorgfältig bedacht und bereits im Vorfeld auf ihre Tauglichkeit für eines der weltweit bedeutendsten Opernhäuser überprüft werden.
Messebesuche sind sehr wichtig. Teilweise kommen die Firmen zu uns ins Haus, stellen uns Geräte vor. Dann machen wir schon mal eine Vorauswahl und meistens nachts oder untertags haben wir keine Zeit und dann probieren wir das aus. Das ist sehr wichtig, manchmal mache ich das 2 oder 3 Mal, was natürlich auch eine riesen Logistik ist, weil du brauchst ja mindestens 4, 5, 6 Leute, um so ein Theater offen zu halten.
Hat man sich endlich entschieden, fällt die Umstellung auf die technischen Neuerungen nicht sehr schwer.
Eigentlich ist es nicht hart, weil es ein schleichender Übergang ist. Das heißt, es kommt irgendwie ein neues Gerät auf den Markt, dann wird das mal ausprobiert und für toll befunden. Und dann spielen halt irgendwie ein paar von den neuen Sachen bei einem Stück mit. Und 2 Jahre später kommen wieder ein paar tolle neue Sachen. Das heißt, es entwickelt sich und es ist eigentlich eher schrittweise.
Genau. Okay. Ja, das ist schon mal ganz gut.
Die wahren Herrscher über die Bühnenbeleuchtung, vor allem in künstlerischer Hinsicht, sind die Lichtgestalter bzw. Lichtdesigner, wie man sie auf Neudeutsch nennt. Wie wird man überhaupt Lichtgestalter?
Eine entsprechende Ausbildung gibt es hierzulande erst seit wenigen Jahren. Etwa in Form eines Masterstudiums an der Hochschule Wismar oder an der TU München. Es soll spartenübergreifend Lichtgestaltung sowohl für architektonische als auch für künstlerisch-kulturelle Aufgaben vermitteln. Aber
in Deutschland ist es noch nach wie vor relativ begrenzt. Ich bin durch Amerikaner geprägt worden, also durch Sir Peter Jonas habe ich die Möglichkeit gehabt, schon relativ früh mit amerikanischen Lightdesignern oder englischen Lightdesignern zusammenzuarbeiten. Mit Anfang 30 bin ich Beleuchtungschef geworden, also vielleicht war es auch schon Mitte 20 und habe da sehr schnell dann Erfahrungen gesammelt. Also ich habe es einfach immer Learning by Doing gemacht und habe sehr viel Assistenzen gemacht und konnte natürlich schon hier in der Bayerischen Staatsoper mit wahnsinnig vielen tollen Regisseuren, Bühnenbildnern und zusammenarbeiten. Aber man muss sich natürlich schon wahnsinnig engagieren und man muss einfach auch da sein und kapieren, um was es geht. Und die Leistung bringen, die international renommierte Regisseure und Bühnenbildner wollen und einfach auch das versuchen, im Haus durchzusetzen. Und das ist natürlich auch ganz wichtig.
Erst das 19. Jahrhundert bescherte der Bühnenbeleuchtung dank technischer Neuerungen Leuchtmittel mit deutlich gesteigerter Lichtausbeute. Da gab es zuerst die für damals vergleichsweise höchst leistungsfähigen Petroleumlampen. Fast gleichzeitig kam die Gasbeleuchtung auf. Schon 1822 wurde die Pariser Oper mit Stadtgas illuminiert. 15 Jahre später wurde das sogenannte Kalklicht Mode. Eine Erfindung des Engländers Thomas Drummond. Sie lieferte ein gleißend helles Licht, in dem eine mit Knallgas gespeiste Flamme gegen ein Stück Kalkstein gerichtet wurde.
All das erwies sich freilich als Teufelszeug. Die Glaszylinder der Petroleumlampen barsten. Das Knallgas explodierte. Die Gasleitungen wurden undicht oder platzten gar. So wurde das 19. Jahrhundert zu einer Epoche katastrophaler Theaterbrände.
Das 1818 eröffnete Bayerische Nationaltheater verfügte freilich nie über Kalklicht oder Stadtgasbeleuchtung. Trotzdem fiel es einem Großbrand zum Opfer. Denn am 14. Januar 1823 fing die Saaldekoration Feuer. Und weil das Löschwasser durch die Winterkälte eingefroren war, wütete der Brand volle 2 Tage lang.
Bei der Bühnenbeleuchtung von heute gibt der Lichtgestalter den künstlerischen Ton an. Die Stellwerkerin oder der Stellwerker sorgen alsdann für die technische Umsetzung. Daneben gibt es aber auch noch viele andere dienstbare Geister, die mit dafür sorgen, dass eine Opern- oder Ballettaufführung ins rechte Licht gesetzt werden kann.
Da wären die Assistenten des Lichtgestalters zu nennen, die in Bühnennähe nach dem Rechten sehen. Da gibt es Helfer, die auf hohe Leitern steigen, um die größten bis zu 100 Kilogramm schweren Scheinwerfer in Stellung zu bringen und mit Stahlseilen zu sichern, damit sie nicht herunterfallen und Schaden anrichten können.
Besonders wichtig sind die sogenannten Lichtinspizienten. Bei einer Klavierprobe zur Oper Oberon, König der Elfen, hat Dana Pflügerdienst. Eine junge Dame, die die Partitur vor sich liegen hat, an einem Pullover strickt und auf den ersten Blick sehr relaxed wirkt. Aber immer wenn Michael Bauer eine neue Einstellung ausprobiert, greift sie blitzschnell zu einem Bleistift, schreibt Notizen auf ein Blatt Papier oder ein Post-it-Zettelchen.
Die Lichtinspizienten zeichnen sämtliche Scheinwerfereinstellungen und Beleuchtungswechsel auf und tragen sie in die Partitur ein. So entsteht gewissermaßen ein Drehbuch für die Stellwerker. Anders als bei der Probe sitzen die Lichtinspizienten deshalb bei der Aufführung auch nicht mehr beim Lichtgestalter, sondern direkt im Stellwerk.
Und dann sage ich zum Beispiel, richten, Stimmung 311, dann gucke ich auf die Noten, Achtung 311, los. Und dann drückt die Stellwerkerin auf Play und dann gibt es noch Verfolgereinsätze. Das sind diese Spots, die einzeln auf die Bühne fallen, genau. Da muss ich halt immer sagen, Achtung, gleich kommt Brünnhilde von links und so, dass die Bescheid wissen.
Verfolger nennt man die Scheinwerfer, die einzelne Darsteller gezielt einfangen, wenn sie auf der Bühne den Standort wechseln. Sie werden von jeweils einer Person bedient. Manchmal sind bis zu 9 Verfolger gleichzeitig im Einsatz. Da haben die Lichtinspizientinnen bzw. Inspizienten ganz schön viel zu tun. Und noch etwas macht ihre Arbeit besonders anspruchsvoll. Insgesamt gibt es an der Staatsoper 4 Inspizienten, die sich abwechseln. Und jeder davon muss natürlich nicht nur die eigenen, sondern auch die Eintragungen der Kolleginnen und Kollegen in der Partitur genau nachvollziehen können.
Das heißt, wir haben eine ziemlich ausgetüftelte Sprache. Jetzt im Moment kleben hier nur Zettel, aber später muss ich das noch richtig einnotieren, dass jemand anders das eben auch fahren kann.
Erstaunlicherweise sind von den 1000 Scheinwerfern der Bayerischen Staatsoper während der Aufführung von Opernwerken durchschnittlich nur 30 bis 50 Stück im Einsatz. Ganz anders bei Ballettaufführungen, schildert Oberbeleuchtungsmeister Christian Kass.
Beim Ballett verwenden wir mindestens über 100 Scheinwerfer, in jedem Fall. Und es sind meist bis zu 300 Stück, weil bei Ballett haben sie einen ganz anderen Raum. Sie haben eine leere Bühne, sie haben Gassen. In jeder Gasse stehen an sich schon mal 12 Apparate. Bei 6 Gassen können sie sich ausreden. Die Obern nochmal 20 von links, 20 von rechts. Da muss man einfach diese Räume besser füllen und dazu braucht man wesentlich mehr Geräte.
Wenn das Bayerische Nationaltheater auch die Gas- und Kalklichtbeleuchtungsära verschlafen hatte, als die elektrische Beleuchtung aufkam, spielte es eine regelrechte Vorreiterrolle. Zu verdanken war das nicht zuletzt König Ludwig II., denn der Märchenkönig war ein menschenscheuer, romantischer Träumer, aber gleichzeitig auch ein regelrechter Technikfreak. Er sorgte dafür, dass die Firmen Siemens und Schuckert ab 1875 die weltweit erste farbige Elektrobeleuchtung größeren Stils in der Venusgrotte von Schloss Linderhof installierten. 24 Kohlebogenlampen und farbige Glasfilter machten dieses Schauspiel möglich. Die mit dem König persönlich bekannte Schriftstellerin Luise von Kobell notierte:
Der Reihe nach hatten sich 5 farbige Beleuchtungen abzulösen. Jeder waren 10 Minuten zugemessen, damit der König den Anblick genügend genießen konnte. Fantastisch schimmerten Wellen, Felsenriffe, das Muschelfahrzeug und der dahingleitende Märchenkönig. Wer aber hinter die Kulissen blickte, fand einen abgehetzten Elektrotechniker vor.
7 Jahre später fand im Münchner Glaspalast die 2. internationale Elektrizitätsausstellung statt. Dort wurde unter anderem ein Versuchstheater gezeigt, das ausschließlich mit damals geradezu ultramodernen elektrischen Glühlampen illuminiert wurde. Diese steckten in Glaszylindern, die mit gefärbter Gelatine gefüllt waren und so die Bühne in allen Farben erstrahlen lassen konnten. Das war damals schier sensationell. Schon im Jahr darauf wurden sowohl das Münchner Nationaltheater als auch das Residenztheater mit dieser bahnbrechenden Erfindung ausgestattet. Im Abschlussbericht der Ausstellung hieß es:
Gelegentlich der Internationalen Elektrizitätsausstellung zu München wurden Beleuchtungsversuche auf einer hierzu errichteten provisorischen Bühne ausgeführt. Diese Versuche haben die vollständige Anwendbarkeit dieser Beleuchtungsart in Theatern und deren Vorzüge hinsichtlich der Feuersicherheit, der Ruhe und angenehmen Farbe des Lichts, der Betriebssicherheit und der von Herrn Geheimrat Prof. Dr. von Pettenkofer konstatierten außerordentlichen Verbesserung der Luftverhältnisse so vollkommen bewiesen, dass die Königliche Hoftheaterintendanz mit allerhöchster Genehmigung der deutschen Edison-Gesellschaft die definitive Beleuchtungseinrichtung für beide königlichen Theater zur Ausführung zu übertragen sich entschloss.
Seitdem ist die Bayerische Staatsoper nicht nur künstlerisch und bühnentechnisch, sondern auch beleuchtungsmäßig immer up-to-date geblieben. Das Publikum kann sich von perfekten Beleuchtungsillusionen auf allerhöchstem Niveau verzaubern lassen.
Auf der anderen Seite des Theaters, nämlich von der Bühne aus, wirkt die Beleuchtungskunst manchmal allerdings alles andere als zauberhaft. Peter Jolisch, einer der Charakterdarsteller des Bayerischen Staatsballetts, schildert Erfahrungen aus Sicht der Akteure.
Es gibt Momente, wo es stört natürlich. Also wenn man in die Gassen reinschaut und von der gegenüberliegenden Gasse raus muss, sieht man gar nichts. Da ist man oft also dermaßen geblendet, dass man wirklich blind rausgeht, so quasi.
Es gibt halt auch auf der Bühne, im übertragenen Sinn, kein Licht ohne Schatten.
Das war der Beginn einer kleinen Serie Hinter den Kulissen. Im ersten Teil ließ es Ulrich Zwack Licht werden. Er stellte die Beleuchter am Bayerischen Nationaltheater vor. Die Erzähler waren Susanne Schröder und Peter Weiß. Die Zitate sprach Gerhard Späth. Ton und Technik Regina Stärke. Regie Ulrich Zwack. Redaktion Heidi Wolf. Eine Produktion der Redaktion Dokumentation und Feature Land und Leute des Bayerischen Rundfunks 2017. Am kommenden Sonntag nimmt sie Judith Dauwalter ins Stadttheater nach Fürth mit. Teil 2 der Serie Hinter den Kulissen beschreibt die Arbeit einer Maskenbildnerin an einem kleinen Theater.